Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Der ORF soll in Zukunft über eine Haushaltsabgabe finanziert werden, wie das in der Schweiz oder in Deutschland analog der Fall ist. Ob das die beste aller Lösungen ist, erörtere ich gleich mit Matthias Künzler, einem Experten für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der den deutschen und schweizerischen Medienmarkt sehr gut kennt. Matthias Künzler ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler. Er beschäftigt sich mit Medienlandschaften und Systemen sowie deren politischer Regulierung. Seit 2021 hält er auch eine Professur an der Freien Universität Berlin. Matthias Künzler, ich denke, wir sollten zu Beginn klären, warum es öffentlich-rechtliche Medien überhaupt braucht. Wir haben aktuell einen Anlass, der da lautet, dass die Finanzierung des ORF in Österreich von einer Gebühr auf eine Haushaltsabgabe umgestellt werden soll. Und da stellt sich eben durchaus auch die Frage, die etwas darüber steht, warum braucht es eigentlich öffentlich-rechtliche Medien in einer Demokratie?
Ja, das ist die Kernfrage, die sehr wichtig ist. Die Grundidee des öffentlichen Rundfunks ist, dass er eigentlich einen unabhängigen, vertrauenswürdiges Angebot für Demokratie, aber auch den Kulturbereich und Unterhaltung erbringen soll. Das heißt, er soll informieren, bilden, unterhalten, aber auch gewisse Kulturleistungen erbringen. Und das Ganze soll möglichst frei von Interessen sein, also frei von wirtschaftlichen, aber auch frei von politischen Interessen sein.
Das war seine ursprüngliche Aufgabe, die auch heute noch aktuell ist. Doch es hat sich in den letzten Jahrzehnten ja doch speziell durch die Digitalisierung sehr viel, sehr grundlegend geändert. Wenn ich das ganz platt einmal zusammenfasse, als die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegründet wurden, gab es als Infrastruktur zur Verbreitung eigentlich nichts. Also der Staat hat auch die Aufgabe übernommen, diese Verbreitungsinfrastruktur zu errichten und hat dann auch die Sender selbst gestellt und die Menschen zu Hause hatten tatsächlich diese Fernseh- und Radiogeräte, mit denen sie auch kaum etwas anderes anstellen konnten, als eben diese Programme zu empfangen. Und deswegen war in weiterer Folge auch die Gebühr, die in Österreich geräteabhängig war, ja auch eine sinnvolle Sache, weil man konnte mit dem Gerät ohnehin nichts anderes anstellen, als genau diese Dinge und diese Inhalte zu konsumieren. Aber durch die Digitalisierung wissen wir, durch das Internet habe ich auf einmal ein mehr oder weniger globales, sehr, sehr reichhaltiges, sehr, sehr pluralistisches Vollangebot und die Natur der Empfangsgeräte hat sich auch geändert. Können in diesem Kontext diese Aufgaben, die du vorher skizziert hast, informieren, bilden, erhalten, also ist das etwas, das in gleicher Art und Weise anwendbar ist?
Ja, das ist die Kernfrage. Ich glaube, du stellst hier die richtige Frage, denn wir müssen uns überlegen, welche dieser Aufgaben in der digitalisierten Welt immer noch nötig sind, durch einen öffentlichen Rundfunk zu erbringen und falls ja, wie sie erbracht werden können. Und das muss in Teilen sicher auf eine andere Art und Weise geschehen, als das zur Gründungszeit des öffentlichen Rundfunks der Fall war. Ich glaube aber, dass gewisse dieser Grundaufgaben des öffentlichen Rundfunks auch heute noch aktuell sind. Gerade das frei von Interessen zu sein, frei von wirtschaftlichen, aber auch politischen Interessen zu sein, ich glaube, das ist nach wie vor etwas sehr Aktuelles, beziehungsweise hat wahrscheinlich an Aktualität sogar zugenommen. Denn wir sehen bei den privaten Medien zunehmend ein Finanzierungsproblem. Und das Finanzierungsproblem hat natürlich auch viel mit globalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu tun, indem immer mehr Werbegelder in allen Ländern übrigens werden in die sogenannten Online-Plattformen, also Google, also Alphabet oder Meta-Konzern wie Facebook, Instagram und andere investiert und dem Journalismus entzogen. Und da sehen wir natürlich Tendenzen, dass die rein privat finanzierten Unternehmen eben auch abhängiger von der Werbewirtschaft oder von Investoren werden, um noch an Gelder zu kommen. Das Zweite, der politische Einfluss, das ist natürlich schwieriger. Ich glaube, auch das ist nach wie vor etwas sehr Wichtiges. Wir sehen ja neben dem Trend eines teilweisen Abbaus von redaktionellen Stellen bei traditionell etablierten Medien, eben wegen diesen Finanzierungsproblemen, sehen wir doch den Aufbau auch besonders neuer Online-Portale. Aber ein Teil dieser Online-Portale sind finanziert von zum Teil politisch interessensgeleiteten Personen oder Gruppierungen. Das sage ich nicht, dass das per se schlecht sein muss, aber ich glaube, es kann nicht das Einzige sein, was es geben darf. Und da könnte natürlich ein öffentlicher Rundfunk nach wie vor hier eine wichtige Rolle spielen. Aber, und jetzt kommt natürlich das Aber, wie erreicht man, dass der öffentliche Rundfunk selbst diese Unabhängigkeit wahren kann? Und da sehen wir natürlich, in vielen Ländern, auch in der Vergangenheit, haben wir Probleme gesehen, dass es da doch auch eine gewisse Politiknähe gibt.
Ja, diese Politiknähe ist definitiv, ich vermute, in allen deutschsprachigen Ländern und darüber hinaus immer wieder auch ein Thema. Ich will auch auf diese beiden Punkte von dir reflektieren. Auf der einen Seite die ökonomische Realität, dass die Plattformökonomie der Intermediäre, also Google, Facebook, Meta, Alphabet als Mutterkonzerne hier in der Wertschöpfungskette an Punkten ansetzen, monetarisieren und dem Journalismus Geld entziehen. Also dieses bekannte Problem würde ja fast ein bisschen logisch dazu führen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich stärker auf die Defizite konzentriert, also mehr Journalismus und weniger Unterhaltung macht. Jetzt ist meine Wahrnehmung in Österreich, dass sich der ORF aber sehr stark dagegen wehrt, eine derartige Ausrichtung vorzunehmen. Also das Argument, das aus dem ORF und von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder auch an mich herangetragen wird, ist, dass der Unterhaltungsteil zum Auftrag dazugehört und notwendig ist, um die Reichweite herzustellen, damit der gute Journalismus, der gute Public Value im Sinn der Information auch ans Publikum kommt. Ich kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil ich eben auch aus den von dir vorgetragenen Gründen eben eine Verschiebung mehr zu diesen Defiziten sehen würde auch. Und da kommt ein zweiter Punkt ins Spiel, weil der politische Einfluss über vielfältige andere Plattformen eigentlich in den Informationsteilen noch weiter herausgenommen werden muss. Also diese Unabhängigkeit der Öffentlich-Rechtlichen muss sich auch durch ein größeres, unabhängiges Informationsangebot widerspiegeln. Und ich sehe, dass vielen das Problem bewusst ist, aber die inhaltliche Ausrichtung sich nicht unbedingt danach gestaltet. Wie ist deine Wahrnehmung da in den deutschsprachigen Märkten? Ich nehme an, du hast am Schweizer und dem deutschen Markt sehr viel Erfahrung. Wie siehst du das?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, gerade mit der Unabhängigkeit auch der Information. Wenn wir es historisch anschauen, dann bestand natürlich immer eine gewisse Unzufriedenheit. Also es war schon in den 60er, 70er Jahren, als das Fernsehen wirklich in der Gesellschaft diffundierte. Da hat das eigentlich schon begonnen. Die einen haben gesagt, und also ich weiß besonders jetzt von Schweiz und Deutschland, ich vermute aber, dass das in Österreich auch der Fall war, die einen haben von Linksunterwanderung gesprochen, weil zu viel über diese neuen progressiven Strömungen berichtet wurde. Der Eindruck auch da war, dass man sich zum Teil gemein mit der Sache machte. Diese Seite fand allerdings das Fernsehen dann auch wieder strukturkonservativ. Also diese Klagen sind nicht neu. Jetzt Inhaltsanalyse kenne ich zur Schweiz am besten, die versucht oder in Teilen versucht haben, das zu analysieren. Und hier hat sich gezeigt, je nach Jahr ändert sich das auch etwas. Also wenn man jetzt misst, welche Parteien aus welchem Spektrum mehr Redezeit und so weiter haben, dann sehen wir doch Schwankungen über die Jahre. Was sich ein bisschen gezeigt hat, dass jene Stimmen am rechten und linken Rand zum Teil mehr Beachtung finden als die in der Mitte. Und das hat natürlich auch was ein bisschen mit Medienlogik zu tun. Ich sage mal, knackige Statements, extreme Positionen, die entsprechen natürlich immer einer Medienlogik, die finden Aufmerksamkeit und da scheint auch der öffentliche Rundfunk nicht ganz davon gewappnet zu sein, wobei es ja auch nicht falsch ist, dass man hier verschiedene Strömungen abbildet. Also es lässt sich nicht ganz so eindeutig belegen, dass er wirklich jetzt für die eine oder andere Seite eindeutig stehen würde. Und ich glaube auch nicht, dass das der Fall ist. Aber ich glaube schon, der Journalismus beim öffentlichen Rundfunk, aber auch beim privaten, muss sich natürlich immer hinterfragen, sind wir kritisch genug? Glaube ich, muss auch die eigenen blinden Flecken hinterfragen und das ist beim öffentlichen Rundfunk sicher noch eine schwierigere Daueraufgabe, die er dazu hat. Ja, Unterhaltungsproduktion, das ist tatsächlich auch in den Gesetzen in praktisch allen Ländern drin und es ist nicht mehr so einsichtig heute, weshalb öffentliche Rundfunkorganisationen auch Unterhaltung produzieren wollen, weil ja da scheinbar sehr viel Angebot auch von privater Seite gibt. Ich würde allerdings auch hier nicht vorschnell darauf verzichten, denn gerade hier spielt auch wieder die Frage der kleinen Märkte sehr stark rein. Auf einem großen Markt wie Großbritannien, Deutschland oder natürlich USA, da lässt sich eine vielfältige Unterhaltungsproduktion an Filmen, Serien, aber auch Unterhaltungsshows gut privat finanzieren. In kleinen Märkten, wo man eben nur 8 oder 10 Millionen Einwohner hat, kann man diese doch horrenden Kosten, die für Unterhaltung entstehen, sind schwieriger auf die Personen zu verteilen. Und deshalb, glaube ich, macht es in kleinen Märkten schon auch noch Sinn, dass hier der öffentliche Rundfunk ein Unterhaltungsangebot mitfinanziert, weil sonst vieles nicht mehr erbracht würde.
Ja, da kommt mir eine deutsche Studie in den Sinn, die schon einige Jahre alt ist, aber da wurde bei den öffentlich-rechtlichen bzw. in der deutschen Medienlandschaft an sich doch eine gewisse Schieflage hin zu eher linksliberalen, progressiven Einstellungen unter der Journalistinnenschaft ausgemacht. Aber diese Studie ist, glaube ich, nur eine singuläre Aufnahme im jeweiligen Zeitbezug in diesem Land. Also mir ist nichts Vergleichbares aus der Schweiz und Österreich bekannt.
Ja, möglicherweise zitierst du hier eine Journalistenbefragung. Eine solche gibt es auch zur Schweiz, wo die Journalistinnen und Journalisten befragt wurden, mit welchen Parteien oder parteipolitischen Strömungen sie sympathisieren. Diese Befragung gibt es auch für die Schweiz und die hat dasselbe gezeigt. Ja, das ist so, sind klar eher linksliberal, etwas grün ausgerichtet. Ja. Das hat sich schon gezeigt. Aber das ist nicht nur bei den Journalistinnen und Journalisten des öffentlichen Rundfunks der Fall, sondern auch bei den privaten Medien. Und dort ist es ja interessant, dass wir gerade bei den privaten Medien doch diese Vielfalt haben, auch gerade Zeitungen, Online-Portale auch in Deutschland haben, die, würde ich schon sagen, klar eher bürgerlich rechts positioniert sind. Also das heißt, die persönliche Einstellung muss noch nicht eins zu eins sich auch auf die Berichterstattung niederschlagen. Also diese Frage ist sicher schwierig, was spielt
ja. Also eine Journalistin, die ihre Aufgabe ernst nimmt, kann natürlich auch abstrahieren, wenngleich es natürlich persönlich sehr schwierig ist, die Färbung rauszulassen. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine pluralistische Medienlandschaft natürlich ideologische Strömungen abbilden muss, und zwar in ihrer Gesamtheit. Wichtig dabei ist vor allem die Transparenz, auch zu wissen, woher kommt das, wie wird das finanziert, wie ist ein Medium ausgerichtet, das aber meistens auch transparent genug ist, also auch ohne eine Plattlinie zu veröffentlichen oder zu lesen, weiß man natürlich, wo die Menschen weltanschaulich angesiedelt sind.
Also genau das finde ich wichtig, weil die, und ich glaube, das geht auch immer vergessen, die absolute Neutralität, Objektivität, die kann es gar nie geben. Also die gibt es im Journalismus nicht, die gibt es in der Wissenschaft nicht. Es ist immer ein Streben nach Wahrheit. Und so definiere ich eigentlich auch Objektivität auch in der Wissenschaft. Also das hat ja schon Max Weber eigentlich gut aufgezeigt. Es ist immer ein Streben nach Wahrheit, nach verlässlichen Informationen, aber es ist klar, dass man irgendwo selbst in der Lebenswelt verankert ist und das sollte man ja sein, aber wie du sagst, es gibt gewisse Transparenzregeln, es gibt eben auch gewisse berufsethische Regeln, wie man an die Dinge herangeht, so wie in der Wissenschaft auch, gewisse Methoden und wenn man das einhält, würde ich sagen, dann arbeitet man eben journalistisch. Wenn man nur mit Vorurteilen an etwas rangeht und nur das belegt, was man möchte, dann ist das nicht mehr journalistisch. Und ich glaube, das geht oft verloren in diesen Debatten.
Ich möchte ein bisschen zur Finanzierung überschwenken, weil wir in Österreich nach langjähriger Debatte oder Nicht-Debatte, je nachdem, wie man das einordnen will, jetzt einen Übergang von der GIS-Gebühr, wie sie bei uns heißt, zu einer Haushaltsabgabe von der Regierung in Aussicht genommen wird. Dazu vielleicht noch eine Vorbemerkung, wenn wir jetzt also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder ein öffentlich-rechtliches Medienhaus als etwas ansehen, das wir in der Demokratie brauchen und finanzieren wollen und erhalten wollen, dann dieses Bekenntnis dazu abgeben, das auch mit Steuergeld oder mit Gebühren aus der Allgemeinheit im weitesten Sinn erledigen wollen, stellt sich die Frage, wie genau das durchgeführt wird. Und ich habe schon vorher ein bisschen ausgeführt, woher die Gebühr historisch kommt. Die Haushaltsabgabe unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von der Gebühr, außer dass sie eben am Haushalt und nicht mehr am Gerät festgemacht wird. Welche Möglichkeiten würdest du noch sehen, heute so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder ein öffentlich-rechtliches Medienhaus zu finanzieren?
Wenn wir sehen, was praktiziert wird im internationalen Vergleich, dann ist es dieses Modell, das scheint hier in den deutschsprachigen Staaten bevorzugt zu werden, also in den Dachländern. Deutschland hat ja damit begonnen, war Vorreiter. Wir sehen noch andere Modelle, beispielsweise in den nordischen Ländern, da läuft es als extra Gebühr, die mit den Steuern eingezogen wird. Also das ist dann ein zusätzlicher Betrag, den man zusätzlich zahlen muss, der aber klar zweckgebunden ist und der dann nicht in den normalen Staatshaushalt läuft. Und das dritte Modell, das ist Staatshaushalt, dass die Gebühr ganz abgeschafft wird und es einfach aus dem Staatshaushalt finanziert wird. Das haben die Benelux-Länder in der Zwischenzeit eingeführt, aber auch beispielsweise Kanada. Das sind so Modelle.
Was und wo siehst du da die Vor- und Nachteile, beziehungsweise wie stark sind diese Vor- und Nachteile an die jeweiligen Länder gebunden? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Größe des Marktes und die Anzahl der Zahlenden auch einen gewissen Einfluss darauf hat, welches Modell sinnvoller ist.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Die Größe des Marktes spielt sicher eine Rolle und da sind natürlich gerade Länder mit kleinen Märkten, wie jetzt Österreich und die Schweiz, aber auch Benelux-Staaten haben da einen Nachteil gegenüber großen Ländern mit vielen Einwohnern und großen Märkten. Aber ich glaube, Vor- und Nachteile zunächst mal lassen sich teilweise auch unabhängig davon aufzeigen. Also ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung, ich finde das Modell der Finanzierung aus dem Staatshaushalt eigentlich am schlechtesten, weil da die Gefahr der Politiknähe einfach am größten ist. Also wenn das Parlament alle Jahre mit über diesen Budgetposten öffentliche Rundfunk oder öffentliche Medien abstimmen muss, besteht natürlich die Gefahr, je nach politischer Konstellation, dass dann solche öffentlichen Medien für nicht genehme Berichterstattung mit Kürzung des Haushalts abgestraft werden. Und selbst wenn es keine Abstrafung ist, gerade wenn die Budgetmittel der Haushalt knapp ist, dann führt das natürlich zum Teil auch zu massiven Kürzungen beim öffentlichen Rundfunk. Das haben wir eigentlich in allen Ländern gesehen, die umgestellt haben auf so eine solche Finanzierung aus dem Staatshaushalt, dass es dazu Kürzungen in zweistelligen Prozentbereich jeweils gekommen ist. Trotzdem haben auch die anderen Modelle natürlich ihre Nachteile. Also es glaube ich, es gibt kein Modell, das, von dem man einfach sagen kann, das ist jetzt super gut und das löst jetzt alle Probleme. Ja, die Finanzierung mit der Steuer, also aus separaten Posten, die finde ich, hat einen gewissen Charme, weil es ist dann wie eine zweckgebundene Abgabe, die dann nicht einfach in den Haushalt hineinfließt und da alle Jahre gekürzt werden kann. Aber wenn wir sehen, was gemacht wird, sind die Beträge doch nicht so groß und ja, gerade für Märkte, die dann klein sind, kann das schon auch ein Problem darstellen. Wobei es jetzt in den nordischen Ländern, die auch von den Einwohnern hier nicht viel größer als Österreich sind, bislang scheint das okay zu sein. Beim Modell, wie es jetzt Österreich diskutiert, Deutschland, die Schweiz schon eingeführt haben, das ist sicher administrativ am einfachsten zu lösen. Da kann über Einwohnermeldeamt werden einfach die Adressen gegeben und dann kriegt jeder Haushalt eine Rechnung. Da hat sich auch gerade in der Schweiz, kenne ich es am besten, hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Einnahmen gestiegen sind. Offenbar war doch die Schwarzseherquote war doch eine schöne Quote und mit dieser Haushaltsabgabe sind die Einnahmen gestiegen. Das hat dazu geführt, man konnte den Gesamtbetrag pro Haushalt dann kürzen. Aber das Problem sehe ich, dass langfristig vielleicht die Leute nicht mehr wissen, ja, weshalb soll jetzt jeder Haushalt eine Medienabgabe zahlen, die dann hauptsächlich einem Medienunternehmen bzw. einer Medienorganisation zugutekommt. Ich würde doch viel lieber dieses oder jenes Medium unterstützen. Also langfristig, glaube ich, ist die Legitimation, also das Verständnis, weshalb man das tut, das wird nicht einfach.
Das ist sicher ein Problem. Also ich habe zu allen Punkten auch eine Meinung. Also ich kann alle deine Argumentationen sehr gut nachvollziehen. Zum Teil sehe ich sie anders. Zum Glück liegen wir da vielleicht ein bisschen auseinander. Meine Kritik an der Haushaltsabgabe geht vor allem in die Richtung, und das wäre dann auch mit einer Frage verbunden, dass hier im Gegensatz zu der zweckgebundenen Steuer eigentlich die soziale Staffelung in gewisser Weise fehlt, weil ich es als unfair empfinde, dass ein Einpersonenhaushalt möglicherweise gleich viel zahlt oder aliquot mehr zahlt als ein 5-6-Personen-Haushalt mit mehr Verdienern. Da würde mich interessieren, ob das in Deutschland oder in der Schweiz in irgendeiner Form aufgefangen wird oder ob das ignoriert wird, dieses offensichtliche Problem.
Nein, es wird nicht ganz ignoriert. Es gibt gewisse Gebührenreduktion oder Befreiung für Personen, die Sozialhilfe erhalten. Ich müsste jetzt die Details auch nochmals nachschauen, wie das genau ist, aber für die sozial Schwächsten, da gibt es gewisse Abfederung. Aber es ist klar, das andere, was du sagst, ja, das wird da auch diskutiert in diesen Ländern. Da besteht natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit. Klar, man kann es auch wieder relativieren, das haben wir bei allen Formen von Gebühren, dass die natürlich nie an die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bevölkerung gebunden sind.
Ja, was ich interessant finde, was du erwähnt hast, ist die Kürzung pro Haushalt in der Schweiz. Das ist etwas, das in Österreich, denke ich, undenkbar wäre. Also wenn das eingeführt wird und es zu Mehreinnahmen kommt, dann freut sich die Rundfunkanstalt wahrscheinlich über Mehreinnahmen und die Politik lässt das vermutlich bestehen, ohne hier eine Reduktion einzuführen. Aber das ist nur eine Spekulation meinerseits und wir werden sehen, ob die Praxis dazu führt oder nicht. Der Schwarzseher-Anteil in Österreich wird ja, glaube ich, mit weniger als 3% beziffert, aber auch da ist anzunehmen, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich doch etwas höher sein wird. Ich bin eigentlich in der letzten Zeit zu einem Anhänger dieser zweckgebundenen Steuer geworden, weil ich sie auf der einen Seite durch eine Staffelung im Einkommensteuertarif für auch staffelbar halte, also eine soziale Anpassung hier gut vonstatten gehen würde. Gleichzeitig könnte über diese Medienabgabe oder Mediensteuer auch die restliche Presseförderung zweckgebunden ausgesteuert werden. Das ist ja, ich nehme mal an, in Deutschland und in der Schweiz ein ähnliches Problem, dass die Finanzierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks immer auch eine Diskussion nach sich zieht, wie mit anderen Medienbereichen und Förderungen umgegangen wird. In Österreich ist das noch einmal ein spezielles Problem, weil wir hier zwischen direkter und indirekter Presseförderung unterscheiden. Das heißt, dass ein Großteil der Gelder, die an Medien gehen, tatsächlich nicht über Fördermaßnahmen im engeren Sinn passieren, sondern direkt im Wege von Inseraten an diese Medien gehen, die einer besonderen Willkürlichkeit der staatsnahen Institutionen unterliegen. Und das wird als besonders unfair empfunden. Und das könnte man natürlich auch über eine Medienabgabe sehr viel sauberer regeln. Wie sieht das da im Vergleich vielleicht zu Deutschland und der Schweiz aus?
Ja, also als es eingeführt wurde, kam diese Diskussion. Ich glaube aber auch, die sind weniger heftig und weniger virulent als in Österreich, weil Deutschland und die Schweiz, die haben viel weniger Medienförderung für private Medien. Hier ist in den Dachländern, zumindest Österreich, ein Spezialfall, hat die am breitesten ausgebaute Förderung von privaten Medien eben über direkte Förderung, beispielsweise diese zwei Zeitungen, weitere Maßnahmen und die indirekten Maßnahmen, die du angesprochen hast. Am wenigsten stark werden private Medien in Deutschland gefördert. Schweiz ist so in der Mitte, da werden am stärksten private lokale Radio- und Fernsehstationen gefördert, und zwar mit einem Teil dieser Haushaltabgabe oder früher der Gebührengelder. Im Moment werden 6% der Haushaltabgabe mehr zur Förderung privater Radio- und Fernsehsender investiert. Und ich glaube auch, in Österreich wird das diese Diskussion nachziehen und wird damit die Frage noch drängender sein, ja gut, muss man dann die Umstellung dieser Finanzierung der Rundfunkgebühren nicht gerade, würde sich das nicht anbieten, hier das gesamte System und zumindest die Einnahmen, das Erlösmodell zu ändern und diese Förderung mit einzubeziehen. Ja, aber da kannst du, glaube ich, besser das beurteilen. Ja.
Ich denke, es wäre sinnvoll. Ich denke, es wäre sinnvoll, das zu machen, aber ich vermute, und schwingt ein gewisser österreichischer Fatalismus mit, das Ergebnis, das wir haben werden mit der Haushaltsabgabe, wieder nicht vollständig durchdacht sein wird, medienpolitisch unter Einbeziehung anderer Medien. Andererseits ist die Politik vielleicht oder die gesetzgebende Politik und Regierung vielleicht auch gar nicht die richtige Stelle, um die Probleme, die es im Journalismus gibt und in der Medienlandschaft gibt, auch zu lösen. Ich meine, wir haben jetzt, bevor ich zu dieser Finanzierung geschwenkt bin, habe ich sozusagen vorausgesetzt, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk, öffentlich-rechtliche Medien für die Demokratie sinnvoll sind. Eine Komponente habe ich ausgespart, das ist die Erreichbarkeit der Bevölkerung an sich, und da scheint es ja auch, oder da gibt es auch eine Entwicklung, die zu einem absehbaren Problem zu führen scheint, nämlich dass jüngere Alterskohorten einfach öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht mehr konsumieren oder in einem sehr kleinen Ausmaß, aber auch keine Zeitung lesen und generell kein Mediennutzungsverhalten an den Tag legen, wie wir es aus der Zeit der traditionellen Massenmedien noch kennen. Bestünde da nicht auch eine Aufgabe darin, medienpolitische Lenkungsmaßnahmen zu ergreifen, um diese Erreichbarkeit herzustellen? Und wenn ja, gibt es überhaupt Lösungen dafür?
Ja, die Erreichbarkeit ist ganz zentral. Wir haben ja für die Schweiz ein Forschungsprojekt zur Zukunft des öffentlichen Rundfunks durchgeführt, und wir haben unter anderem das Nutzungsverhalten bei der jungen Zielgruppe, also breit gefasst 14- bis 34-Jährigen, Personen haben wir untersucht über quantitative und qualitative Befragung. Und es ist genauso, wie du sagst, hier besteht das größte Problem. Junge Leute nutzen audiovisuelle und auditive Medien sehr stark online zeitversetzt. Also das heißt, was taucht in ihren Timelines auf Instagram, teilweise YouTube und so weiter auf. Und das wird dann konsumiert und die lineare Nutzung ist sehr stark zurückgegangen. Was auch stark zurückgegangen ist, ist das Markenbewusstsein. Das haben wir auch gesehen. Also die Leute, die jungen Leute, die suchen nicht nach Inhalten des öffentlichen Rundfunks, sondern sie haben vielleicht ein Problem, ein Anliegen, ein Interesse an etwas und dann suchen sie nach Inhalten, die ihr Interesse im Moment befriedigen. Und da ist es an ihnen egal, woher das kommt. Es muss einfach möglichst schnell auffindbar sein. Und da haben wir gesehen, das ist für öffentliche Rundfunkorganisationen sehr, sehr schwierig, weil sie die ganze Distribution völlig umstellen müssen. Also sie müssen auf diese Social Media gehen und die Social Media Logik ist eine ganz andere als in der analogen Welt. Eben man hat verschiedene Sendekanäle, man muss da einen Audience Flow herstellen, wie du auch vorhin gesagt hast. Man wechselt vielleicht unterhaltende und informierende Inhalte ab, damit man diejenigen Leute, die Unterhaltung konsumiert hat, vielleicht dann noch zur Informationssendung mitzieht und so weiter. Und auf Social Media geht das nicht mehr. Da muss man schauen, dass man in den Timelines möglichst oben ist, dass man eine starke Marke hat, die abonniert wird, die Beachtung findet. Und das reicht aber immer noch nicht. Auch die Inhalte müssen anders aufbereitet sein. Also es reicht nicht einfach, einen Dokumentarfilm jetzt auf YouTube zu stellen, was zwar zum Teil auch geschaut wird, aber wenn es dann Richtung Instagram oder Facebook oder TikTok geht, dann muss der Inhalt wirklich anders geschnitten sein. Eben, es sind da andere Logiken. Also jemand hat uns das auch gut erzählt, im klassischen Fernsehjournalismus, da gibt es eine Einleitung, dann gibt es Erklärungen und am Schluss kommt die Hauptaussage. Auf Social Media ist genau umgekehrt. Da muss in den ersten 3 Sekunden muss die Hauptaussage kommen und danach kann man dann Erklärungen nachliefern. Also das ist sehr anspruchsvoll und das bedingt wirklich eine Umstellung, Veränderung von Produktionsprozessen, aber auch von Distribution.
Und außerdem muss es rechtlich möglich sein, dass eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt das auch macht. Der ORF ist in Österreich lang einem Social-Media-Verbot oder starken Einschränkungen im Digitalbereich unterlegen, die es ihm verunmöglicht haben, sich in diesem Bereich auch zu entwickeln. Also zum Teil natürlich gibt es in diesem großen Unternehmen selbstverschuldete Probleme, aber zu einem guten Teil ist auch der Gesetzgeber und der Lobbyismus auch vom Verband der Zeitungsverleger daran schuld, dass der ORF diese Aufgaben in dieser Form nicht wahrnehmen kann. Gleichzeitig kann man die Kritik aber auch an die Privaten übertragen und damit meine ich nicht nur Rundfunk, sondern durchaus auch Printmedien, die es auch in vollem Bewusstsein ignoriert und versäumt haben, sich in diesem Bereich rechtzeitig stark zu etablieren. Also das Problem ist durchaus auch ein hausgemachtes. Angesichts dieser vielen Probleme, die Gesellschaft hat, die die Information und die Grundlagen für einen demokratischen Diskurs über Medien herzustellen. Siehst du hier in Ländern oder Regionen irgendwo Best Practices, bei denen du sagen würdest, ja, so kann es gehen, so kann ein öffentlich-rechtlicher und privater Medienmarkt heute gut funktionieren? Gibt es so etwas?
Ja, also wenn wir jetzt bei den Jungen schauen, ich glaube, da ist Deutschland mit dem Angebot für Junge, Funk heißt das Angebot, ja, das wahrscheinlich in Österreich bekannt ist, recht gut unterwegs. Also das zeigen die Zahlen, das zeigen mir aber auch die Gespräche mit Studierenden, praktisch alle kennen Funk und schauen das auch. Das erreicht die Timelines hier der jungen Leute. Das muss man aber auch sagen, wie du sagst, es muss zugelassen sein. Also in Deutschland, Schweiz ist das möglich. Ich glaube auch, wenn man will, dass der öffentliche Rundfunk hier auch junge Leute erreicht, dann braucht er hier die Freiheiten, dann muss es zu einer gewissen Lockerung der Regeln kommen. Aber das reicht noch nicht. Also Funk hat natürlich schon über 10 Jahre bald Zeitvorsprung und das braucht Jahre, bis man sich in dem Markt etabliert hat. Das sehe ich beispielsweise in der Schweiz, die versuchen auch so ein Angebot aufzubauen, haben das später als Funk begonnen, sind aber sehr stark im Austausch mit denen, also da herrscht zwischen Mainz und Zürich beispielsweise ein monatlicher Austausch, aber sie sind nicht so weit. Das hat sicher zum einen damit zu tun, eben Zeit spielt eine Rolle, man muss sich etablieren und was auch wichtig ist, ist die Markenstrategie. Und da hat SRF, also der Deutschschweizerische Öffentliche Rundfunk, hat da zunächst jede Sendung versucht, als Marke zu etablieren und dann, das war zu viel, das war nicht möglich, das ging dann in diese Masse von Social Media Inhalten auch unter, das haben sie gemerkt, dass sie gesagt haben, ja, wir müssen Dachmarke stärken und so versuchen sie das aufzubauen, aber eben das dauert Jahre, aber wenn du nach Best Practice fragst, also ich glaube auch durchaus international, ja, Funk ist sicher ein gutes Beispiel. Mhm.
Spannend, also Funk ist natürlich bekannt und die Ausführungen zur Dachmarke erschließen sich mir auch. Das habe ich mir schon gedacht, dass du darüber gesprochen hast, dass mir das eigentlich unlogisch erscheint, hier individuelle Formate stark zu pushen, weil ich ja dann genau die dringend notwendige Verbindung zu dieser Dachmarke ja damit schwäche. Also so gesehen ergibt das sehr viel Sinn für mich. Zum Abschluss, Matthias, möchte ich noch ein wenig über einen anderen Bereich sprechen, nämlich Print, der ja auch schwierigen Zeiten unterworfen ist, schon länger. Besteht für dich noch Hoffnung, dass im Bereich der qualitativ hochwertigeren, auch als Qualitätsjournalismus bezeichneten Tageszeitungen und Magazinen hier Überlebenschancen bestehen oder wird das in einer größeren Marktkonzentration oder Marktbereinigung enden? Was ist da deine Prognose?
Ja, also wenn wir wirtschaftlich die Entwicklung des Werbemarkts anschauen, dann sehen wir natürlich eigentlich in allen drei deutschsprachigen Ländern jetzt schon seit Jahren ein kontinuierlicher Rückgang der Werbeeinnahmen für private journalistische Medien. Und ich glaube auch nicht, dass die Talsohle schon erreicht ist. Das heißt, logische Konsequenz ist weitere Marktbereinigung. Ich glaube aber nicht, dass verschwinden. Also ich glaube, es werden eher wenige große Konzerne sein. Die grenzüberschreitende internationale Zusammenarbeit wird auch zunehmen. Eben in Österreich hat man das ja auch schon gesehen, wo ausländische, deutsche oder zum Teil Schweizer Medienkonzerne eingestiegen sind. Auch in der Schweiz sehen wir das, wo eigentlich die größte deutsch-schweizer Tageszeitung immer mehr Teile der Süddeutschen Zeitung übernimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft auch so Mantelteile der Zeitungen grenzüberschreitende geben wird. Daneben, glaube ich, aber tun sich auch Nischen auf. Ich habe das schon erwähnt, es sind neue, oftmals lokaljournalistische Start-ups, die natürlich viel kleinere Kostenbasis haben, andere Erlösmodelle, stärker Stiftung, Crowdfunding, was im kleinen Raum vielleicht auch besser geht. Und ich glaube, an Bedeutung zunehmend wird die Medienförderung. Und da ist vielleicht Österreich schon besser aufgestellt. Vielleicht wird diese Marktbereinigung in Österreich sich weniger stark auswirken, weil man mit Medienförderung ja hier schon seit längerem auch eine gewisse Vielfalt zu unterstützen versucht. Aber ich glaube, gerade in der Schweiz und zeitverzögert auch in Deutschland wird das noch stärker kommen. In Deutschland sage ich zeitverzögern und da sind wir bei den großen und kleinen Märkten. Deutschland hat den Vorteil, der Markt ist etwa 10-mal größer als der österreichische oder schweizerische. Das heißt, diese wirtschaftlichen Entwicklungen wirken sich später aus, also man kann die noch länger abfedern über Zusammenschlüsse und so weiter. Und in der Schweiz sehen wir schon allmählich, kann das über Effizienzsteigerungen, Zusammenschlüsse nicht mehr so gut abgefedert werden.
Da ist ein wichtiges Stichwort gefallen von dir, grenzüberschreitend, weil dadurch Pluralismus oder Medienpluralismus ein anderes Gesicht bekommt heutzutage. Also diese Konzentration oder Marktbereinigung auf weniger Titel im Markt wird eigentlich dadurch kompensiert, dass das Mediennutzungsverhalten der Individuen sich auch grenzüberschreitend erstreckt einfach. Also wir nehmen einfach Dinge auch aus dem angloamerikanischen Raum, auch dank sprachlicher Nähe, anders wahr und konsumieren sehr, sehr viele Angebote dort, von dort direkt, was früher in diesem Ausmaß natürlich nicht der Fall war. Also ich positiv gesehen, ich glaube, man braucht sich wenig Sorgen um den Pluralismus machen. Er gestaltet sich heutzutage nur anders aus. Die Vertreter und Vertreterinnen der Rundfunkanstalten selbst sprechen ja auch von einem zusehends internationalen Wettbewerb oder Mitbewerb der öffentlich-rechtlichen Medien. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das in dieser Art und Weise zutrifft. Also ob hier wirklich der ORF mit ZDF und BBC in Konkurrenz tritt. Aber was tatsächlich der Fall ist, ist, dass natürlich kosmopolitischer auch Medien konsumiert werden. Das ist natürlich eine nicht mit Studien hinterlegte persönliche Beobachtung von mir, aber vielleicht hast du aus deinen Forschungsgebieten hier auch Evidenz, ob das tatsächlich so ist.
Ja, doch, die Tendenzen zeigen sich schon. Also die sind zum einen im Sprachraum, also deutschsprachige Medien. Unsere Studie zum öffentlichen Rundfunk hat auch gezeigt, dass eben gerade der deutsche Funk in der Schweiz zum Teil stärker konsumiert wird als das schweizerische Angebot für Junge. Und dazwischen, gerade wenn es um Special Interest Inhalte geht, das hat sich auch gezeigt, da wird dann zum Teil wirklich auch global konsumiert. Das ist dann natürlich auch etwas von den Englischkenntnissen abhängig, die natürlich bei den Jungen immer besser wird. Aber, das muss man auch sagen, vielleicht gerade bei der ganz jungen Zielgruppe noch nicht ganz so gefestigt sind. Also das kommt ein bisschen dann auch darauf an, welche Kenntnisse sie hier haben. Aber du hast völlig recht, ich glaube auch, das nimmt zu. Und was auch zunimmt, ist über Posts in Social Media, dass dann natürlich auch Debatten aus anderen Ländern wahrgenommen werden und dann ins eigene Land hineingetragen werden, die so vielleicht jetzt da zunächst mal nicht aufgekommen wären oder viel später aufgekommen wären. Das sehen wir. Und das muss ja auch nicht einfach was Schlechtes sein. Also wir können ja auch sagen, es ist ja gut, wenn man sich hier international austauscht und das kennt. Trotzdem glaube ich aber, ist es immer noch wichtig, dass wir natürlich auch Informationen zur Verfügung haben über unseren Nahraum oder über auch unseren Bundesstaat, weil wir da ja letztlich Entscheidungen fällen, weil halt die Politik immer noch am Ende nationalstaatlich organisiert ist. Das heißt, wir brauchen da auch schon noch Informationen. Ich glaube, die Zukunftsfrage wird sein, haben wir da zu dem, wo wir auch politisch mitentscheiden, noch ein genügend großes, plurales Angebot dazu, oder reicht das nicht, braucht es da zusätzliche Hilfe oder Maßnahmen? Und da könnte natürlich dann auch wieder eine Aufgabe für den öffentlichen Rundfunk sich erschließen, wenn hier Private sich immer mehr zurückziehen, dass ihr hier sicher weiterhin eine wichtige Funktion hat, auch eben über hier den eigenen Raum zu berichten.
Ausgezeichnet. Mit diesem Ausblick würde ich unser Gespräch an dieser Stelle heute auch beenden. Ich bedanke mich herzlich, dass du dabei warst und grenzüberschreitend uns auch Einblicke gegeben hast über die Medienlandschaften. Danke.
Gerne dir auch. Vielen Dank.